Donald Trump stellt dem Regime im Iran ein Ultimatum und verschiebt es dann wieder, weil es gute Gespräche gebe. Von denen will Teheran aber gar nichts wissen. Die USA legen einen 15-Punkte-Plan vor für Verhandlungen. Teheran lehnt ab. Trotzdem, Trump gibt sich optimistisch, spricht von Frieden. Gleichzeitig beordert er Fallschirmjäger, eine Elite-Einheit und Angriffsschiffe in die Region. Deutet das auf eine baldige Waffenruhe hin? Trumps Iran-Krieg Chaos oder Strategie? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Ali Fazolanejad ist hier, deutsch-iranischer Politikwissenschaftler, Autor und Gründer des Center for Middle East and Global Order. Andreas Reinicke ist bei uns. Er ist Direktor des Deutschen Orient-Instituts und war unter anderem Botschafter in Syrien und in Tunesien. Zugeschaltet ist uns Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Und Marina Kombaki vervollständigt unsere Runde. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin im Hauptstadtbüro des Spiegels. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind heute Abend. Die erste Frage an Sie. Wir haben gehört von Donald Trump, es gibt ein Ultimatum. Er verschiebt es wieder, weil es gibt so gute Gespräche. Teheran sagt, es gibt gar keine Gespräche. Gibt es Erkenntnisse darüber? Weiß man, ob da wirklich im Hintergrund irgendwo Gespräche laufen?
Wir wissen es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass es gewisse Gespräche durchaus gibt. Aber wir sind noch nicht an der Stage gelangt, wo es Verhandlungen gibt. Beide Seiten machen ihre Position in der Öffentlichkeit bekannt, mehr oder weniger. Aber das ist Stand der Lage.
Ihre widersprüchlichen Positionen, Herr Reinicke. Jetzt hört man auch, dass die USA Fallschirmjäger ein Schiff verlegen. Ist das vielleicht auch der Hintergrund der Verschiebung dieses Ultimatums? Wollte sich Donald Trump womöglich einfach nur Zeit verschaffen?
Tja, ich fürchte, dass das ein Element sein kann. Denn Gespräche werden oder Verhandlungen werden lange dauern, wenn man die unterschiedlichen Ausgangspositionen sich vorstellt. Und ich weiß nicht, ob Trump die Geduld hat, so lange zu warten, bis es zu einem Ergebnis käme, sodass ich fürchte, dass, oder ich glaube, dass zumindest eine Option eines militärischen Eingreifens mit Bodentruppen sehr real ist.
Wenig Geduld bei Donald Trump, Herr Professor Jäger, vielleicht auch mit Blick auf das Landesinnere, auf die Innenpolitik in den USA, auf die Märkte. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum er jetzt überhaupt so optimistisch auftritt und überhaupt von Frieden spricht?
Das war jedenfalls der Grund, Frau Mosel, warum er das Anfang der Woche gemacht hat. Denn da hat er einen kurzen Blick auf die Anleihen, auf die Aktien geworfen, auf den Ölpreis. Und wusste er, dass das im Innern Probleme gibt. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das Ganze? Denn richtig ist, überall da, wo Trump bisher Militär aufbauen lassen, hat das auch eingesetzt. Wenn er das tut, dann muss er die Anleihemärkte wieder betrachten und wird sehen, dass er ein Chaos angerichtet hat.
Auf die Märkte schaut natürlich auch die deutsche Bundesregierung. Das ist ein globales Thema. Nichtsdestotrotz ist die Tonalität in den letzten Tagen und Wochen eher schärfer geworden. Und die Bundesregierung bleibt dabei keine Unterstützung. Wir helfen da nicht. Ist das der richtige Weg?
Es ist ein Weg, für den es in der Tat ein wenig gebraucht hat. Friedrich Merz hat eine ganze Weile gebraucht, um seine Haltung zum Iran-Krieg zu klären. Das war, würde ich sagen, so eine Art von Evolution. Und die Position jetzt ist, keine Schiffe, keine Kriegsschiffe, keine militärische Beteiligung an dieser Auseinandersetzung, solange sie eben noch heiß ist, solange da noch Bomben und Raketen fliegen. Was die Bundesregierung, was die Europäer angeboten haben, ist die Absicherung des Seewegs an der Straße von Hormuz in einer Zeit, in der Waffenstillstand herrscht. Aber davon scheinen wir noch ziemlich weit entfernt zu sein.
Davon sind wir weit entfernt. Aber die USA haben offenbar einen 15-Punkte-Plan vorgelegt, der Teheran viel abverlangen würde. Vielleicht schauen wir erst mal kurz darauf, was steckt da im Detail drin? Was haben sich die USA da vorgestellt?
Naja, nach allem, was wir bislang so hören, und er ist ja noch nicht ganz als Wortlaut veröffentlicht worden und offensichtlich ja über Pakistan übermittelt worden, ist es eine Art Wiederaufnahme der Gespräche der amerikanischen Verhandlungsposition von Genf, also vor der militärischen Auseinandersetzung. Da war man weit auseinander. wenn man sich die iranische Position, die ja in der Tat jetzt veröffentlicht worden ist, auch im Wortland gegenüberstellt, dann ist das mehr als das, was in Genf auf der Tagesordnung lag. Denn in Genf ging es in Anführungszeichen nur um die Zeit danach. Jetzt geht es dann auch um zusätzliche Forderungen wie Herrschaft über die Straße von Hormuz, Reparationen und so weiter. Das musste nicht das Endspiel sein, aber man merkt, die Positionen liegen weiter auseinander. Und deswegen ist es richtig, wie Sie gesagt haben, man hat sozusagen die Verhandlungspositionen öffentlich ausgetauscht. Ob man da tatsächlich schon drüber redet, da würde ich mich freuen, aber ich fürchte, dass das eher Wunsch der Vater des Gedankens ist, sondern dass tatsächlich jetzt vielleicht ein Vorgeplänkel ist. Wenn es gut geht, dann würde das tatsächlich der Einstieg in Gespräche über Vermittler sein. Aber die Materie ist ja so komplex, dass man das auch nicht indirekt machen kann. Also irgendwann müssen zwei Leute oder mehr Leute am Verhandlungstisch sitzen und sagen, so, darüber tauschen wir uns aus. Das kann doch nicht über Vermittler gehen. Denn wo einer immer zwischen den Verhandlungstischen hin und her geht oder zwischen den Verhandlungsräumen und Papiere hin und her trägt, das kann man vielleicht zu Beginn machen. Aber irgendwann muss man richtig verhandeln. Und solange das nicht geht, ist es auch nicht ernsthaft. Das mag der Staat sein dafür. Ich fürchte, nein.
Herr Professor Jäger, hat vielleicht Donald Trump von Beginn an schon die Reaktionen des iranischen Regimes unterschätzt, wenn er jetzt auch diesen 15-Punkte-Plan vorlegt, der so viel ja einfordert? War das ein Stück weit naiv?
Ja, er hat die Gegenwehr unterschätzt. Er hat auf so ein Venezuela-Szenario gehofft und war eben überoptimistisch, wie das viele sind, die Kriege beginnen, und hat gehofft, der Enthauptungsschlag, der wird dazu führen, dass eben man im Iran, wer immer das dann sein wird, einsieht, nachgeben zu müssen. Das war zwischendrin von der bedingungslosen Kapitulation die Rede, die er selbst verkünden könne. Und inzwischen hat sich der Krieg ja in einer Art und Weise entwickelt, dass die Hauptforderung, die jetzt auf dem Tisch liegt, vor Beginn des Krieges noch überhaupt kein Ziel war, gar nicht sein konnte, nämlich die Öffnung der Straße von Hormuz. Das hat der Krieg erst hervorgebracht, dass diese Blockade ist. Und das ist nun wirklich eine Veränderung gegenüber der Lage vorher, als der Oman vermittelt hat und als man sich keine Zeit ließ und eben auch der militärische Aufwuchs in der Region dazu führte, dass irgendwann entschieden werden musste. Na, und dann ist entschieden worden. Und jetzt weiß Trump nicht, wie er da rauskommt, weil er nicht genau weiß, was er mit diesem Krieg überhaupt erreichen will.
Das ist ja auch quasi der größte Hebel des iranischen Regimes, die Straße von Hormuz weiter zu blockieren. Dass Donald Trump jetzt auch so ein bisschen hin und her laviert und sagt, Ultimatum, das endet in der Nacht auf Dienstag eigentlich. Ach, dann verschieben wir es doch noch mal. Was ist von außen betrachtet Ihre Einschätzung? Ist das ein Zeichen der Schwäche in den Augen des iranischen Regimes? Stachelt die das vielleicht noch ein bisschen mehr sogar an?
Absolut. In den Augen der Islamischen Republik ist man eigentlich der strategische Sieger dieses Krieges. Und das wird man auch in den zukünftigen Verhandlungen auch widerspiegeln wollen. Auf der amerikanisch-israelischen Seite ist es sicherlich so, dass man durchaus militärisch Erfolg gehabt hat oder nach wie vor auch Erfolg hat, was die Degradierung der iranischen militärischen Kapazitäten anbelangt und auch das Ziel, die Machtprojektion Irans zu reduzieren. Aber das ist nicht eingebettet in einer Strategie. Es ist auch nicht übersetzbar in einen politischen Sieg, sodass mittlerweile es so ausschaut, dass die Iraner eigentlich in der besseren Position sind, das iranische Regime, aufgrund dieser de facto Blockade der Meerenge von Hormuz. Sie haben die arabischen Golfstaaten im Schwitzkasten, auch die Weltwirtschaft. Und Trump, wie ja auch schon richtig gesagt wurde, hat ja immer diese Illusion von diesem Venezuela-Modell gehabt, was aber nicht so funktioniert. Die andere große Frage ist allerdings, was wir sehen, dass das Regime noch da ist. Aber wir müssen auch schon davon ausgehen, dass das Regime geschwächt ist. Also so ganz stabil kann es nicht sein nach all diesen Verlusten, die es erleidet. Das ist natürlich von außen sehr schwierig zu beurteilen, wie groß das Bedürfnis der iranischen Machthaber an einer Einigung und an einer Beendigung des Krieges durchaus ist.
Die öffentlichen Verlautbarungen lassen jedenfalls nicht annehmen, dass das Bedürfnis ausgeprägt ist. Und was Sie eben skizziert haben, den 15-Punkte-Plan, das, was bisher daraus bekannt ist, also die Forderung nach einem Waffenstillstand, die Forderung nach einer Einstellung des ballistischen Raketenprogramms des Iran, die Forderung nach der Öffnung der Straße vor Hormuz, alles würde ich sagen, Maximalforderung in diesem Augenblick, in einem Augenblick, in dem das iranische Regime ja vor Augen geführt bekommt von den USA, von Israel, wie lang und groß der Hebel ist, der Machthebel ist, den es gerade in Händen hält. Und das Interesse der Iraner, da jetzt einzuschwenken in Verhandlungen, dürfte begrenzt sein. Sie dürften darum bemüht sein, da jetzt für sich den Druck, den sie ausüben können, dafür zu nutzen, maximale Sicherheitsgarantien für eine Zeit danach auszuhandeln. Und dazu wird sicherlich auch das Thema Nuklearbewaffnung eine Rolle spielen. Und was Sie sagten, ja, die große Ungewissheit, klar, iranische Führung, iranisches Regime ist jetzt von außen betrachtet für uns eine Blackbox, aber es spricht doch einiges dafür, dass die Hardliner da jetzt gestärkt hervorgehen, dass die Repression nach innen und die Aggression nach außen nicht geringer, sondern größer werden dürfte.
Ich würde kurz gerne noch einmal bei der Straße von Hormuz bleiben. Jetzt gab es heute ja auch den Vorstoß, Großbritannien und Frankreich wollen so eine Art Sicherheitskonferenz mit Blick auf die Straße von Hormuz einrichten. Ist das ein verzweifelter Versuch Europas, da ein bisschen mitzuspielen? Oder was kann man davon wirklich sich erwarten?
Europa, das ist jetzt keine tiefere Erkenntnis, kein Geheimnis, aber Europa steht abseits in diesem Konflikt. Die Europäer versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Und natürlich, es gibt Kontakte dort mit den Golfstaaten, dass man dafür ein bisschen versucht, Erkenntnisse von vor Ort zu gewinnen. Aber weder diplomatisch und militärisch erst recht nicht, sind die Europäer da gerade ein Player. Und ja, ich würde diese Bemühung der Briten und der Franzosen, da eine Sicherheitskonferenz aufzusetzen, die, ich fürchte, im Namen mehr verspricht, als sie am Ende halten wird, ja, als Versuch deuten, sich wieder ins Gespräch, sich wieder ins Spiel zu bringen.
Und die von Ihnen angesprochenen Golfstaaten, die sind bislang ja extrem zurückhaltend. Deutet sich aber da an, dass sich das vielleicht ändert?
Ja, was heißt jetzt zurückhaltend? Also erstens werden sich ja natürlich betroffen, Art 1. Und zweitens wissen Sie natürlich auch, dass auch wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist, der Iran noch da liegen wird, wo er heute liegt. Also Sie werden nicht auf eine Konfrontation hinausgehen können mit dem Iran oder auch hinausgehen wollen mit dem Iran, wie man vielleicht glaubt. Außerdem hört man ja immer wieder die Saudis sagen, ja, wir überlegen einen Kriegseintritt. Aber was heißt denn das? Also die heißen jetzt auch, heißt das auch noch ein paar Raketen in den Iran schießen, wird nicht viel nutzen, werden die Saudis mit Bodentruppen in den Iran gehen? Nein, werden sie nicht. Also sie sind im Grunde genommen in einer schwierigen Lage und letztendlich genauso wie die Europäer auch da eigentlich nicht Akteure, weil sie nicht in dem Sinne nicht handeln. Sie können sich nur verteidigen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und eine Sicherheitskonferenz macht tatsächlich keinen großen Sinn, denn der Hebel, wir hatten es ja eben schon besprochen, den die Iraner haben, ist das hohe Ölpreis und der wird eben durch die Blockade der Straße von Hormuz hervorgerufen. Die Iraner werden diesen Hebel nicht aus der Hand geben, bevor sie nicht dafür irgendetwas bekommen. Ist zynisch, aber so ist es leider.
Wenn ich da kurz was ergänzen darf zu der Position in den arabischen Golfstaaten. Hinzufügen muss man, dass die arabischen Golfstaaten natürlich auch besorgt sind. Sagen wir, der Krieg endet. Ein geschwächtes Regime in Iran bleibt übrig, was im Übrigen eine große Katastrophe für die iranische Bevölkerung wäre. Aber das bedeutet, dass die Iraner früher oder später wieder eine Drohne oder eine Rakete losschießen können und dieses gesamte Businessmodell der arabischen Golfstaaten wieder destabilisieren können. Also es ist auch nicht im Interesse der arabischen Golfstaaten, dass diese iranische Gefahr trotz Kriegsendes irgendwie weitergeht. Deswegen gibt es ja auch unbestätigte Berichte, dass es durchaus Stimmen gibt innerhalb dieser Länder, dass man darauf pocht, dass diese Degradierungsaktion weitergeht. Aber das große Problem, wie auch in der Vergangenheit, ist, dass die arabischen Golfstaaten nicht am Verhandlungstisch sitzen. Und das wollen sie mittlerweile aufgrund dieser bitteren Erfahrung, die sie nunmehr in diesem Krieg gemacht haben. Und wer auch noch nicht am Verhandlungstisch sitzt, ist die iranische Gesellschaft. Mhm. Wenn die iranische Gesellschaft den Trumpschen Plan kriegen würde, dann würde die iranische Gesellschaft dem in 0, nichts zustimmen. Denn dieser Plan ist eigentlich ein Plan gegen den Businessplan der Businessmodells des Regimes und offeriert im Gegenzug ja Sanktionslockerung. Also das ist ja die große Komplexität und große Widersprüchlichkeit all dieser Situation, dass wir es wirklich innerhalb Irans mit zwei Parteien eigentlich zu tun haben. Und dann haben wir es noch mit Israel, den arabischen Golfstaaten und mit Trump zu tun.
Ja, das ist richtig. Aber eine Zivilgesellschaft kann nicht mit am Tisch sitzen. Also es verhandelt immer diejenigen, die Entscheider sind. Ob die nun.
Aber hätte Trump Oppositionelle von vornherein stärker einbinden können?
Naja, was heißt denn das, Oppositionelle? Da heißt das Pahlavi aus den USA, klar, der kann dabei sein. Und welche aus dem Iran, also da muss man sich immer physisch vorstellen, da muss ja irgendeiner sein, der dann eine andere Position als das Regime vertritt, die Regierung vertritt. Können wir uns alle überlegen, wie weit er kommt. Der wird ja nicht mal aus seinem Haus heraus lebend. Also um es mal ganz physisch zu sagen. Also das könnte man sich vorstellen, so funktioniert es aber leider nicht. Sondern man muss eben mit den Entscheidern verhandeln. Und das sind eben nun mal leider die Mullahs, ob uns das gefällt oder nicht.
Das stimmt allerdings, was Sie sagen. Also im internationalen In internationalen Beziehungen läuft das natürlich so. Aber wie wir in der Geschichte auch gesehen haben, hat das große Konsequenzen für das iranische Volk. Also was immer auch auf diesem Parkett, wie Sie wissen, abläuft,
ja, klar,
hat große Konsequenzen. Es gibt große Befürchtungen, dass es halt zu einem größeren Massaker kommt. Es gibt sicherlich berechtigte Zweifel, die ich auch habe, dass man durch Luftschläge alleine ein Regime beseitigen kann. Ich glaube, das wird so nicht weiterhin so nicht funktionieren. Aber die iranische Bevölkerung wird diejenige sein, die das alles auszubaden hat.
Und es wird, um Professor Jäger vielleicht auch noch mal mit einzubinden, es wird jetzt ja auch zumindest spekuliert über Bodentruppen. Heute kam die Meldung, es sollen 2000, manche sprechen von 3000 Fallschirmjägern auch in die Region gebracht werden. Welche Einsatzmöglichkeiten könnte es da geben? Welche Szenarien sind da vorstellbar, was Trump womöglich als nächstes plant?
Lassen Sie mich einen Schritt zurücktreten, Frau Mosel, um das nochmal zusammenzufassen, was jetzt gesagt wurde. Das Grundproblem besteht darin, für die arabischen Staaten, für die Europäer, aber auch für die USA und Israel, dass die USA als der militärisch stärkste Akteur sehr wohl wissen, was sie in dem Krieg erreichen wollen und das auch immer wieder hervorheben, nämlich die Marine ist zerstört, die Luftwaffe ist zerstört, jenes ist zerbombt und jenes ist zerbombt. Aber sie wissen nicht, was sie mit dem Krieg erreichen wollen. Und die große Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass eben die amerikanische Regierung wiederum weiß, mit Blick auf Bodentruppen, was sie in dem Krieg erreichen will, aber nicht weiß, was sie mit dem Krieg erreichen will. Und das ist momentan wirklich eine schwierige und gefährliche Situation insofern, als wir wissen, dass der amerikanische Präsident relativ einseitig informiert wird. Er bekommt die amerikanischen Erfolge immer wieder vorgelegt. Er ist sozusagen der Feldherr, der jede Minute bestätigt bekommt, wie toll seine Truppen sind. Und das verleitet dazu, eben bestimmte Entscheidungen zu treffen, die dann das Gegenhandeln des Gegners nicht mehr ausreichend berücksichtigen. Und wenn wir betrachten, etwa, dass die amerikanischen Truppen, die, wie Trump es sagt, kleine Insel einnehmen könnten, dann ist die große Frage, was wollen sie damit denn überhaupt? Wollen sie damit das iranische Regime erpressen oder was wollen sie damit? Die Ölförderung soll ja weiterlaufen. Das ist ja ein großes Interesse. Oder wenn gesagt wird, man will die Straße von Hormus sichern, dann heißt das, man müsste die Nordküste irgendwie einnehmen. Das ist eine Aktion, die in der Größenordnung 50 bis 100.000 Soldaten, Polizisten, Einsatzkräfte, sonst was braucht. Da haben die Amerikaner in Afghanistan und im Irak ihre Erfahrungen gemacht, aber wenn man die amerikanischen Militärs hört, die in dieser Zeit diese Erfahrungen sehr wohl verarbeitet haben, weiß man, dass die Regierung das nicht hat. Die meint immer noch einen symmetrischen Krieg zu führen, alles unter Kontrolle zu haben. Und das ist eine hochgefährliche Situation gerade.
Sie haben gerade gesprochen von der kleinen Insel. Vielleicht müssen wir das noch einmal kurz erläutern. Die kleine Insel, die Professor Jäger meint, die Insel Karg, ich spreche das wahrscheinlich falsch aus.
Fast richtig.
Wie macht man es richtig? Chark. Die Insel Chark, über die 90% des iranischen Ölexports abgewickelt werden. Könnte das ein Ziel sein von diesen Fallschirmjägern?
Herr Jäger, Professor Jäger hat das sehr gut formuliert. Man weiß es nicht, was die Amerikaner da wirklich planen. Es kann wirklich dazu kommen, dass im Zuge dieser Aufstockung der Bodentruppen, wir reden ja mittlerweile über 50.000 amerikanische Soldaten in der Region, zu solch einem Szenario führen wird. Aber die Frage, wie auch im Krieg, ist auch generell, was ist überhaupt das Endgame? Soll das als Verhandlungs-, als Druckmasse fungieren, um diese Forderungen, über die wir vorhin gesprochen haben, durchzudrücken? Oder ist da eine imperiale Agenda, also Kontrolle der Amerikaner über iranisches Öl? Also all das ist natürlich nicht klar.
Und was man auch immer noch mal bedenken muss, wenn man von Bodentruppen spricht, was würde das auch für die iranische Bevölkerung bedeuten und vielleicht auch mit der Stimmung im Land machen?
Naja, das kommt erstmal darauf an, wo wir solche Bodentruppen sehen werden. Ich glaube, es ist unrealistisch zu denken, dass wir in dem Ausmaße wie beispielsweise Irak eine Bodeninvasion sehen. Das kann in meinen Augen Trump unmöglich verkaufen zu Hause. Also ich glaube, das fällt weg. Dann gibt es natürlich weitere Spekulationen über die Bewaffnung gewisser Gruppen von den Kurden bis hin zu anderen Berichten, dass gewisse Waffen nunmehr nach Iran unbestätigt durchaus reingehen. Insgesamt ist die Situation zwischen Staat und Gesellschaft in Iran eigentlich ganz klar. Also über 80% der iranischen Bevölkerung lehnt dieses Regime vehement ab, fürchtet sich vor dieser Repression dieses Regimes, was wirklich was Zehntausende Demonstranten ja Anfang des Jahres umgebracht hat. Also das ist ein hochgefährliches Regime, zuvorderst gegenüber der eigenen Bevölkerung. Auf der anderen Seite ist halt die große Frage, ob ein amerikanisch-israelischer Krieg überhaupt dazu geeignet ist, dieses Regime zu beseitigen, militärisch, aber auch, ob das jetzt irgendwie politisch auch durchdacht ist. Aber es ist so, dass die iranische Gesellschaft aufgrund ihrer sehr verzweifelten Situation immer wieder wahrscheinlich ein Fünkchen Hoffnung hat, dass am Ende doch irgendwas Positives geschieht. Aber im Endeffekt ist es so, dass die geopolitischen Interessen natürlich nicht übereinstimmend sind mit den Aspirationen der iranischen Gesellschaft.
Und Donald Trump muss ja auch im Blick haben, was es innenpolitisch für ihn bedeutet. Also wenn er jetzt darüber redet, wenn jetzt noch mehr Manpower in die Region verlegt wird, wenn jetzt Ende des Monats will sein sogenannter Kriegsminister noch mal 200 Milliarden US-Dollar im Kongress für die weitere Fortsetzung dieses Krieges beantragen. Das muss Donald Trump doch auch im Blick haben, was das innenpolitisch bedeutet. Der Großteil der US-Amerikaner lehnt diesen Krieg ab.
Das hat er auch. Also das Tragische an dieser ganzen Situation ist, dass wir jetzt versuchen, irgendwie eine Strategie herauszulesen, wo offenkundig keine ist. Ja, also was wir bislang besprochen haben, ist ja alles ein Ausweis von großer Ahnungslosigkeit. Natürlich nicht unsererseits Ahnungslosigkeit, ja, sondern Ahnungslosigkeit dieses Präsidenten und seiner Regierung. Er hat nicht geblickt, worauf er sich da einlässt. Er hat offenbar hat es selbst an geografischen Kenntnissen gemangelt, sonst hätte er voraussehen können, welches Druckmittel den Iranern mit der Straße von Hormuz in Händen legt. Er hat unterschätzt die Regenerationsfähigkeit dieses Regimes. Dass es eben, dass ein Khamenei von einem anderen Khamenei ersetzt werden kann. Dass dieses Regime sich trotz dieser zahlreichen Enthauptungsschläge sich halten kann. Er hat unterschätzt das strategische Kalkül der Iraner, den Krieg so auszuweiten, dass sie die ganze Region und damit eben auch die Weltwirtschaft hineinziehen. Und er hat unterschätzt, dass die Folgen dieses Kriegs, dieses Energiekriegs, der es inzwischen geworden ist, eben auch an den Zapfsäulen von Kansas und Milwaukee zu spüren sind. Trump ist angetreten mit dem Versprechen, das Leben des alltäglichen Amerikaners, der Amerikanerin wieder bezahlbar zu machen. Und der stellt nun fest beim Tanken, dass der Preis für Benzin so stark gestiegen ist in den letzten Wochen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist natürlich gefährlich für Trump. Ich bin mir nicht sicher, ob es bereits Absetzbewegungen in seiner Basis gibt, weil einige Befragungen darauf hindeuten, dass der Rückhalt doch nach wie vor da ist, weil die Leute daran glaubten, dass es vielleicht so werden könnte wie bei dem amerikanisch-israelischen Schlag gegen Irans Atomanlagen im vergangenen Jahr. Oder aber in Venezuela. Aber einflussreiche Podcaster, einflussreiche Influencer in der MAGA-Bewegung äußern sich sehr kritisch und sehr enttäuscht über dieses Manöver, weil der Kriegseintritt Trumps mit vielem bricht, was er im Wahlkampf versprochen hat. Das könnte zur Gefahr werden.
Hört er einfach nicht zu? Ist er blindlings da reingegangen? Ist er falsch beraten?
Naja, beraten. Also ich glaube, wenn man die Amerikaner fragt, die sich auskennen, dann hätten die ihm genau das erzählt. Aber er hört ja ersichtlich nicht zu, sondern er hat seine Gruppe von 5, 6 Personen, die um ihn herum sind, denen er offensichtlich zugehört. Dazu gehört der Verteidigungsminister, der Außenminister, Vance. Aber die haben es offensichtlich nicht geschafft. Und man darf nicht vergessen, Er steht auch unter großem Einfluss von Netanyahu, der ja im Grunde genommen den Erstschlag gemacht hat. Und Rubio hat ja gesagt, naja, wir sind eingegriffen, weil wir wussten, dass die Israelis angreifen, wir sie daran nicht hindern konnten. Also ich glaube, diese Konsequenz, diese Sequenz muss man auch noch einmal sehen. Also das ist, glaube ich, schon das Schicksal, was er hat. Und innenpolitisch werden wir sehen, wie sich es entwickeln wird. Aber ich glaube auch, der Bundeskanzler hat ja, und ich glaube, Herr Jäger hat es vorhin auch noch mal erwähnt, gesagt, nach dem Besuch vor langer Zeit, hat es öffentlich gesagt, was ihm fehlt, ist der Plan danach. Was passiert mit dem Iran? Und damit kommen wir eigentlich noch mal in eine ganz andere strategische Debatte, die wir noch nicht haben, die aber, wenn man einfach einen Schritt weiter denkt, auch passieren wird. Also ich würde mal tippen, dass der Iran der strategische Sieger bleiben wird. Wird ganz, ganz viel kaputt sein, aber sie werden dort bleiben. Und wir haben also dann ja drei Situationen. Nämlich wir haben einmal Gaza, wo Israel angegriffen hat, ist alles kaputt, aber Hamas ist wieder stärker. Wir haben Hisbollah, ist auch angegriffen, aber die schießen trotz aller Angriffe weiter. Und wir haben Iran. Also wir haben eine absolute militärische Dominanz Israels in diesen drei Konflikten, inklusive der Unterstützung durch die Amerikaner. Aber die Frage ist, was macht man mit diesen militärischen Siegen? Also man muss sie, wenn man nicht die nächsten 100 Jahre schießen will, in irgendeiner Form in einem politischen Rahmen hineinbringen. Und da ist nun der Hebel der jetzigen iranischen Regierung stärker, als er vor dem Krieg war. Paradox, aber so ist es leider.
Kann es, Herr Professor Jäger, einen militärischen Sieg in diesem Krieg geben, wenn es keinen Regimewechsel gibt?
Das ist ausgesprochen schwer zu sagen, weil wir eben nicht wissen, was die Amerikaner jetzt machen. Militärisch siegen, was heißt das am Ende? Irgendwann muss man ja feststellen, der Zweck ist erreicht. Heißt militärischer Sieg dann wirklich die bedingungslose Kapitulation, dass man im Regime dort die Flügel streicht? Das ist nicht zu erwarten. Trumps Sprecherin hat dem Ganzen einen Ausweg gegeben und hat gesagt, die bedingungslose Kapitulation müssen ja gar nicht die Iraner erklären. Die erklärt Trump für sie. Ist das dann der Moment, wo man sagt, jetzt gehen wir eben, weil wir es erreicht haben und für die nächsten 10 Jahre sind sie so geschwächt, dass wir in Frieden leben, in Anführungszeichen. Das ist sozusagen schwer zu sagen. Wenn man einen Regimewechsel machen will, dann wird man letztlich das Land besetzen müssen. Alles andere deutet nicht darauf hin, denn alle Maßnahmen jetzt haben das Regime erstmal verhärtet. Und man hat das eben auch nicht entsprechend vorbereitet. Es hat ja lange gedauert, bis der Regimewechsel als Ziel genannt wurde. Das war am Anfang ja erstmal nicht der Fall. Und insofern kommt alles wieder auf die Frage zurück, wie unvorbereitet, mit Blick auf den Zweck, den man erreichen will, ist man da eigentlich reingegangen. Und dieses ganze Improvisieren, das jetzt geschieht, das ist eben hochgefährlich, weil eben die Vereinigten Staaten immer noch in einem symmetrischen Krieg denken. Das kann man bei jeder Äußerung des Kriegsministers heraushören, während die Iraner vom ersten Tag an einen asymmetrischen Krieg führen. Und den müsste Hexas eigentlich kennen, weil er ihn selbst erlebt hat. Aber das hat er eben nicht reflektiert, nicht verarbeitet. Und deswegen ist auch die Kritik amerikanischer Militärs an diesem Krieg ja größer als aus irgendeinem anderen Kreis. Die sagen, das sind die Leute, die sozusagen über ihre Kameraden sprechen, was für eine Katastrophe hier begonnen wurde.
Sie wollen reingehen.
Ja, ich will einfach noch mal einen Satz zur Strategie. Sie haben völlig zu Recht gesagt, unvorherbereitet. Das gilt für die Amerikaner oder gilt für Trump. Aber wenn wir uns die anderen beiden Kriegsparteien anschauen, ist das ja was anderes. Denn Netanyahu hat ja selbst gesagt, seit 40 Jahren träumt er davon, den Iran anzugreifen. Und die Iraner bereiten sich seit 45 Jahren darauf vor, gegen den großen Satan USA und den kleinen Satan Israel zu kämpfen. Also die beiden haben eine Strategie. Nur Trump, also Trump hat Persona, nicht die amerikanischen Leute, die sich da auskennen, hat keine Strategie. Da ist es das Dilemma.
Wir müssen aber einmal über zwei Personen noch sprechen, wenn wir die ganze Zeit über Regimewechsel und die Bedeutung des Regimewechsels sprechen. Wir haben einmal den Sohn von Ali Khamenei, der ihm nachgefolgt ist, den wir nie sehen. Weiß man, woran das liegt?
Also er kann wirklich so stark verletzt sein. Es ist auch die Frage, ob er noch am Leben ist. Es wird auch spekuliert, dass er in medizinischer Behandlung in Moskau ist. Im Endeffekt ist es so, dass die Statements, die er rausgegeben hat, wurden vorgelesen. Es ist so, dass die islamischen Revolutionsgarden ihn gepusht haben, dass er der oberste, neue oberste Führer wird, wahrscheinlich um die eine Kontinuität zu signalisieren, um die Moral innerhalb der Repressionskräfte hochzuhalten. Aber nachdem sein Vater Ali Khamenei in den ersten Kriegsminuten eliminiert wurde, hat sich eigentlich eine andere Figur als wichtigste Figur innerhalb des iranischen Systems etabliert, Ali Larijani, der hier als Gemäßigter jahrelang verklärt wurde, der auch zu den Hardlern gehört, der mittlerweile auch eliminiert worden ist. Mit anderen Worten sehen wir, dass das iranische Regime aufgrund seiner Struktur in der Lage ist, viele Leute zu ersetzen, aber manche Leute sind halt wichtiger und sind nicht einfach zu ersetzen. Und solch einer war Ali Larijani mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung innerhalb dieses iranischen Systems in der Innenpolitik, in Bezug auf Repressionen in der Außenpolitik. Er war ja auch der ehemalige Atomunterhändler der iranischen Seite, war zweimal der Vorsitzende des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, war die rechte Hand von Ali Khamenei in den Beziehungen nach Moskau und nach Peking. Und Ghalibov, der Parlamentssprecher, ehemaliger Revolutionsgardist, genauso wie Larijani im Übrigen, der nunmehr
die Top-Person
ist, wo Trump sich überlegt, okay, am Ende, ich habe jetzt irgendwie jemanden gefunden, mit dem ich halt dieses Venezuela-Szenario durchspielen kann.
Aber wofür steht er?
Der steht, ich habe das auch in meinem Buch dargelegt, in den letzten Jahren bei den zwei direkt militärischen Konfrontationen zwischen Iran und Israel war er einer innerhalb des iranischen Regimes, zumal auch selbst Oligarch, der gesagt hat, dass die iranischen Interessen, also die des Regimes, besser durch Verhandlungen durchgesetzt werden können als durch Krieg. Also er kann durchaus die Befürchtung haben, A, dass er als nächster dran ist, B, dass die Freunde dieses Regimes mit dem Krieg nicht zu sicherzustellen sind. Und C, hat er auch Ambitionen. Er war immer wieder Präsidentschaftskandidat, hat es nie geschafft. Also er ist jemand, der durchaus politische Ambitionen hat, der aus den Revolutionsgarden auch kommt.
Aber der ist doch jetzt verbrannt, oder? Weil in dem Moment, in dem Trump rausgeht und sagt, und übrigens führe ich, wie nennt er das, konstruktive, fast perfekte Gespräche und da
also auf Ghalibov abzielte. Hat ja nicht seinen Namen genannt, sondern
seine Leute haben es ventiliert und Ghalibov war darum bemüht, sehr schnell zu sagen, nein, keine Gespräche.
Genau.
Ist das nicht in dem Moment im Prinzip das Urteil darüber, dass er da als Gesprächspartner aus Regimeperspektive verbrannt ist?
Das weiß man nicht, weil diese Dementis vom iranischen Regime, das haben wir immer so gesehen. Also egal, wann wir in den letzten Jahren Verhandlungen zwischen den beiden Seiten gesehen haben, zwischen Iran und USA, hat die iranische Seite immer dementiert. Das Außenministerium hat immer dementiert. Also bei den Verhandlungsrunden, die Sie vorhin angesprochen haben, vor dem Krieg, bei den Verhandlungsrunden vor dem 12-Tage-Krieg im Juni, das ist immer schon der Fall gewesen, damals auch in Bezug auf den Atomdeal. Also nein, er muss nicht unbedingt verbrannt sein, aber...
Die Frage ist ja auch eher, ist er der richtige Mann für Donald Trump, um vielleicht so seinen Ausweg zu suchen und zu sagen, mit dem könnte man verhandeln, obwohl er in keinster Weise für ein Regime-Check steht?
Also nicht Trump sucht sich den geeigneten Verhandler aus, die Iraner suchen sich den geeigneten Verhandler aus. Man kann den natürlich dann auch töten, bis man einen hat, der einem gefällt. Die entscheidende Frage ist aber bei den Verhandlern, ist derjenige ein Entscheider? Also kann der wirklich ein Verhandlungsergebnis durchdrücken? Und das ist die relevante Frage, alles andere nicht. Sonst hat man da irgendeinen sitzen, mit dem man verhandelt, der aber letztendlich nicht zu einem Ergebnis kommt.
Aber die andere Seite, die auch nicht besonders vertrauenserweckend ist, nicht wahr? Also da ist jetzt wieder die Rede davon, dass Schwiegersohn Kushner und Golfbuddy Witkoff mit an den Verhandlungen beteiligt sein sollen, für die sich jetzt Pakistan als Ort angeboten hat. Mit
Regimevertretern.
Von dem, also der soll wohl offenbar dann auch nachziehen. Also, aber Witkoff und Kushner, Sie haben es erwähnt, in Gaza Zweifelhaftes hervorgebracht haben, in der Ukraine bisher nichts zustande gebracht haben, jetzt auch noch mit diesem Großthema zu betrauen. Also das ist, finde ich, nicht besonders hoffnungserweckend für die nächste Zeit.
Und wir haben über den 15-Punkte-Plan schon gesprochen, Herr Professor Jäger, der quasi Maximalforderungen seitens der USA gestellt hat. Was, wenn die Iraner sagen, sie gehen auch eben mit Maximalforderungen rein, wir verhandeln nur, wenn ein Regime-Change vom Tisch ist. Wird Donald Trump sich auf so etwas einlassen?
Also es gibt angeblich jetzt 5 Punkte, die sind auch so formuliert, mit denen die Iraner das gekontert haben, wobei man nicht weiß, wer das letztlich gemacht hat. Und da geht es eben darum, dass man diesen Krieg beendet, dass man Sicherheitsgarantien will und dass man Reparationen will, dass die Souveränität über die Straße von Hormus garantiert wird. Also das liegt sozusagen schon auf dem Tisch, aber die Vorstellung, dass das Ganze noch so wie in Venezuela enden kann, dass man irgendeine Marionette im Iran hat, die ist ja doch abenteuerlich. Das wird nicht geschehen, solange das Regime in irgendeiner Art und Weise bestehen bleibt, weil die Legitimation des Regimes ja nach innen eben auch ist, dass man sich von den Vereinigten Staaten abgrenzt. Dieses berühmte, sozusagen, wer ist derjenige, der dann die Straße von Hormus kontrolliert und Trump sagt, naja, das mache ich mit dem Ayatollah zusammen. Das ist ja nun wirklich, wirklich abenteuerlich. So wird das nicht ausgehen. Und deswegen ist die Frage, findet man eine geeignete Person im Iran? Aus meiner Sicht zwar eine, die in Trumps Kopf rumgeistern kann, die aber letztlich nicht dazu führt, dass dieser Krieg beendet wird. Wobei ein Gedanke vielleicht noch anzufügen ist, denn das scheint mir jetzt aus amerikanischer Sicht bemerkenswert, dass Israel im Iran den Gegner sieht, gegen den es relativ stärker werden will, wie Herr Reinicke zu Recht gesagt hat. Das ist völlig korrekt. Aber dass die Amerikaner diese Perspektive haben, ist doch wirklich zum Kopfschütteln. In den USA müsste man drüber nachdenken, was macht dieser Krieg mit den USA im Verhältnis zu China? Man kann sich doch nicht an so einer viertklassigen Macht wie dem Iran messen und denken, da kommen wir irgendwie mit einem Vorteil bei raus. Also das ist insgesamt völlig undurchdacht, auch mit Blick auf die Rolle, die die Vereinigten Staaten nach diesem Krieg international einnehmen können.
Und ähnlich undurchdacht war ja auch am Anfang so ein bisschen Donald Trump, der gesagt hat, okay, wir fangen jetzt an, das Volk soll dann machen, das Volk soll mal aufstehen. Wir haben es vorhin schon kurz angerissen, aber wenn wir noch mal an den Beginn des Krieges zurückgehen, da gab es Videos aus Teheran, da haben die Menschen gejubelt, als Raketen geflogen sind. Die hatten Hoffnung, hatte man das Gefühl. Es ist schwierig, jetzt Kontakt in den Iran zu halten, aber von allem, was Sie mitbekommen, schwindet diese Hoffnung? Schlägt das um?
Ich denke, graduell ja, aber es gibt, was ich schon vorhin meinte, immer wieder noch ein Fünkchen Hoffnung, dass am Ende doch es zu einem Regimesturz kommt. Aber
nicht aus dem Volk heraus.
Dass die israelisch-amerikanischen Schläge so stark sind, dass das Regime irgendwie kollabiert. Also das ist, das hoffen noch sehr viele. In Iran am Anfang gab es die Erwartung, dass dieser Krieg schneller vorbei ist. Also deswegen habe ich ja darüber gesprochen, dass es halt graduell, so eine graduelle Entwicklung ist. Insgesamt glaube ich, die große Unbekannte ist, dass wir nicht genau wissen, wie schwach dieses Regime wirklich ist. Das wissen wir nicht. Das wird auch informieren, die Konzessionsbereitschaft des Regimes. Wir wissen, dass das Regime seine Repressionskräfte seit Wochen nicht mehr so bezahlen kann. Aber diese Repressionskräfte haben auch nicht monetäre Motivationen, weiterhin zu kämpfen. Also all das wissen wir nicht. Und vielleicht befürchtet auch das Regime, dass wenn diese militärischen Schläge weitergehen, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo doch Kollabierungserscheinungen da sind. Deswegen ist ja auch die Forderung der Teheraner Seite nunmehr, dass als erstes die Kriegshandlungen aufhören müssen und auch, dass die gezielten Enthauptungen der israelischen Seite gegen die iranische militärische und politische Führung aufhören müssen.
Ist es am Ende vielleicht auch ein Stück weit, Frau Konbaki, ein Spiel auf Zeit, weil einerseits niemand weiß, wie geschwächt ist das Regime in Iran, wie lange können die das noch durchhalten. Auf der anderen Seite wissen wir sehr genau, wann Donald Trump die Midterms vor der Brust hat.
In der Tat, also es ist von einem Spiel würde ich auf Washingtoner Seite gar nicht mehr sprechen. Die haben keine Regeln mehr für dieses Spiel. Die haben keine Spielzüge mehr im Kopf. Klar, okay, es werden 2000, 3000 Fallschirmjäger hinverlegt, um den militärischen Druck für etwaige Verhandlungen zu erhöhen. Aber letztlich hat sich Trump total vergaloppiert. Er ist in einer ausweglosen Situation. Er hatte einen Hilferuf gestartet, die Europäer darum darum gebeten, die NATO-Partner darum gebeten, ihm da aus der Patsche zu helfen. Den haben sie an sich abprallen lassen. Und jetzt sehen wir, dass Trump ein Getriebener ist. Es war ja kein Zufall, dass er ausgerechnet am Montagmorgen da von so guten Gesprächen mit den Iranern sprach, weil das nun der Zeitpunkt war, in dem die Börsen geöffnet haben. Es war auch kein Zufall, dass er dann gesagt hat, dass er ein neues Ultimatum, neues Zeitfenster von 5 Tagen gesetzt hat. Es klingt dann, auf mich hat das ein bisschen den Eindruck, als würde das so eine Art Wochenendkrieg werden, während parallel, machen wir uns nichts vor, während parallel die Angriffe Israel intensiviert, jetzt gerade heute intensiviert es die Angriffe auf Iran, auch auf Teheran selbst, auch aus einer gewissen Sorge heraus, dass Trump, dass die Amerikaner sich bald zurückziehen könnten. Und man
sucht ja bei Hexet quasi auch schon einen Schuldigen, dem er innerhalb der eigenen Administration die Schuld zuschieben kann.
Richtig, Hexet habe ihm ja dazu geraten. Ne? Den stellt er da hin. Hexet wiederum stellt sich hin und behauptet, wir verhandeln mit Bomben. Ja, also auf die Frage, wie es mit Verhandlungen auf US-Seite aussieht, verwies er darauf, dass sich das nicht ausschließt, Bomben werfen und verhandeln. Und das zeigt im Prinzip diese Widersprüchlichkeit.
Ja, Frau Salanisch will die ganze Zeit schon reingehen.
Was mich ein bisschen stört bei einer gesamten Diskussion ist, wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, was für eine dumme Strategie Trump verfolgt. Das, was mir aber immer fehlt bei den hiesigen Diskussionen, dass wir auch eine Selbstkritik üben gegenüber der deutschen und der europäischen Iran-Politik. Es ist ja nicht so, dass wir in der Vergangenheit eine tolle Iran-Politik gemacht hätten, die alle sicherheitspolitischen Bedenken adressiert hätte. Unser Atomdeal war sehr stark nur auf diese Atomfrage fokussiert, hatte 2 große blinde Flecken, das iranische Raketenprogramm und auch die iranische Unterstützung für die regionalen Milizen. All das hat uns seit Jahren heimgesucht. Also es würde uns auch mal gut tun, nicht bei jeder weltweiten Krise und obgleich ich dabei sehr vieler Kritik da mitgehe, immer über Trump zu reden, sondern vielleicht reden wir auch mal über unsere eigenen Versäumnisse in Bezug auf Iran.
Sie haben völlig recht, nur was machen wir mit dem Blick auf die Zukunft? Und da soll ja unser Blick hingehen. Machen wir daraus?
Das in Bezug auf die Zukunft bedeutet das, dass wir die sicherheitspolitischen Herausforderungen durch Iran weiter betrachten als in der Vergangenheit. A, dass wir über unsere eigenen Fehler nachdenken. Das bedeutet, man kann nicht hingehen und Diplomatie und Verhandlungen immer heilig sprechen. Es ist immer wichtig, das zu machen, aber eine Heiligsprechung, die in meinen Augen Teil des deutschen Diskurses ist, ist auch nicht...
Da würde ich gerne mal die Sicht von Herrn Reinecke zu
hören. Also, in der Abstraktheit finde ich das super, kann ich auch mitgehen. Aber die nächste Frage heißt ja, was ist denn das? Also Diplomatie immer nur heilig sprechen, das heißt, was ist die Alternative? Also Krieg, das ist ja die Alternative.
Ich meinte das aber in Bezug auf die Vergangenheit jetzt.
Ja, genau, auf die Vergangenheit ebenso. Ist ja auch die Frage, wenn wir nicht hätten verhandeln sollen, wäre das...
Das heißt ja nicht Krieg, sondern? Nein, das habe ich nicht gesagt. Also diese Dualität.
Ja, aber was ist denn die Alternative, wenn Sie sagen verhandeln? Was ist denn die Alternative?
Also wir haben Verhandlungsfehler gemacht, wir haben diplomatische Fehler gemacht.
Nee, da haben wir nicht Verhandlungsfehler gemacht, sondern wir haben Entscheidungen getroffen. Denn die Frage, die Sie zu Recht gesagt haben, ist, will man über das Atomprogramm verhandeln mit ballistischen Raketen oder mit der Frage über die regionalen Fragen? Das ist auch in der Tat etwas, was die arabischen Staaten immer von uns gefordert haben. Die Abwägung war aber, die Entscheidung, die man dann getroffen hat, dass man sagt, dieses Atomprogramm ist schon so komplex, wenn man die ganzen anderen Sachen auch noch mit hineingibt, dann werden die Verhandlungsprozesse zu komplex. Und deswegen hat man gedacht, das spalten wir jetzt erstmal ab. Rückblickend könnte man vielleicht sagen, ja, vielleicht hätte man es doch mit reinnehmen sollen. Aber das war schon eine Überlegung, die man damals hatte und sagte, lass uns das mal probieren. Wir haben so eine ähnliche Situation, wenn wir jetzt mal 30 Jahre zurückgeben, Camp David Abkommen, Palästina-Konflikt 1999, als Clinton damals gesagt hat, machen wir jetzt noch mal Verhandlungen zur Rettung des Oslo-Abkommens, ja oder nein? Da sagte man, naja, das Risiko ist groß, dass es nicht funktioniert. Wird, hat er gesagt, ich riskiere es aber trotzdem. Hat nicht funktioniert und dann werfen ihm das alle vor.
Aber Sie haben ja gleich dieselbe Kritik gerade gesagt, die ich auch gerade gesagt habe.
Naja, es heißt zwar keine Kritik, sondern das Kritiker ist immer sagte, ja, wir hätten es damals anders machen sollen. Aber ich meine, man muss sich ja aus der Entscheidungssituation heraus sich das anschauen. So. Und die Frage ist eben, hätten wir eine komplexere Verhandlungssituation herbekommen? Und das war das Erste. Und das Zweite ist, war dieser Deal wirklich so schlecht?
Man hätte auch nach dem Atomdeal hätte man über all diese Themen ja reden können.
Ja, genau, aber die Amerikaner sind ausgestiegen.
Von Herrn Professor Jäger, der jetzt wirklich lange auch nicht mehr zu Wort kommt. Wie schauen Sie da drauf, auf diesen kleinen Disput hier in der Runde?
Ja, es ist natürlich völlig richtig, dass man am liebsten alle Fragen zusammenpacken würde. Aber wie Herr Reinicke zu Recht sagt, funktioniert nicht. Aber trotzdem ist richtig, dass man die anderen hätte angreifen können. Nur das der Nuklearvertrag damals, der ist so zustande gekommen, wie er zustande kam, weil mehr nicht zu erreichen war. Und damals waren Russland und China, die ja mit am Verhandlungstisch saßen, noch in etwas größerer Distanz zum Iran, als sie das heute sind. Also ich weiß gar nicht, wie man jetzt ein besseres Ergebnis hinbekommen will, wenn es um Verhandlungen geht, weil eben China und Russland sehr wohl jetzt ihre Interessen viel schärfer gegen die USA und andere hier ins Spiel bringen würden.
Und damals an dieser Stelle muss ich leider, Herr Professor Jäger, weil uns so leid mir das tut, an dieser Stelle jetzt mit vielen offenen Fragen die Zeit davonläuft. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Reinicke, ich danke Ihnen. Herr Professor Jäger, Herr Fatollah-Nejad und Frau Kombaki, ganz herzlichen Dank, dass Sie in dieser Runde gewesen sind. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz lieben Dank, dass Sie dabei waren. Morgen beschäftigt uns ein ganz anderes Thema. Colleen Fernandes kämpft schon seit Jahren gegen Deepfakes. Und seit sie bekannt gemacht hat, dass hinter diesen Deepfakes, gefakten, teils pornografischen Aufnahmen, Fotos von ihr, auch ihr eigener Ehemann stecken soll, seitdem diskutiert die ganze Bundesrepublik. Und jetzt ist auf einmal auch die Politik wachgerüttelt. Was muss politisch geschehen? Das beschäftigt uns morgen. Seien Sie dabei.